Und wo wir dann anfangen, uns Gedanken drüber zu machen, ist halt, wenn du wirklich mal 5, 6 Millionen Umsatz machst, dann machen auf einmal 1 oder 2% mehr Sales, also relativ gesehen, richtig, richtig Kohle aus.
Samu, was würdest du sagen, ist eine der meistgestellten Fragen, die du bezüglich Conversion Rates in Online-Shops bekommst?
Also erstmal fängt es eigentlich damit an, die Leute kommen, macht ihr Conversion Rate Optimierung? Wir so, ja, und dann im Call, nee, wir machen nicht Conversion Rate Optimierung. Also Conversion Rate, die meisten Leute denken, dass die Metrik Conversion Rate für den Erfolg von einem Online-Shop steht, was auf dem Top-Level ja irgendwo logisch ist. Wenn du jetzt aber sagst, die Conversion Rate beschreibt den Erfolg von Änderungen in deinem Online-Shop, was die meisten Leute leider denken, das ist halt kompletter Bullshit. Also sorry für jeden, den ich das gerade passt, aber auch wenn ich immer Screenshots sehe, ich glaube, du siehst gerade auch immer öfter, YouTube-Thumbnail, Conversion Rate 2%, mit Tool XYZ Conversion Rate 15% oder mit Änderung XYZ oder durch CAO XY%. Und ich habe dann immer so davor und denke mir, schön, dass du mir das Shopify-Screenshot zeigst, aber zeig mir doch bitte mal einen sauberen AB-Test mit der Änderung, was die relative Differenz ist, und zeig mir bitte auch, ob du deine Preise reduziert hast, ob es gerade eine Sale war, ob dein Produkt saisonal ist.
Ob du vielleicht alles Free Plus Shipping angeboten hast. Kannst nämlich rein theoretisch deine Produkte auch einfach kostenlos anbieten, ne? Und hast dann eine 100% Conversion Rate.
Wahrscheinlich sogar noch mehr als 100%. Ja. Jeder bestellt ja nach.
To the moon.
Hast du schon mal Conversion Rate to the moon.
Wow. So, was haben wir dann für ein Problem? Leider keinen Profit. So, dementsprechend, ich glaube, wichtiges Thema, um auch ein bisschen Kontext noch mehr in die Folge heute reinzubringen, warum deine Conversion Rate als alleinstehende Kennzahl eine Kennzahl ist, die du nicht zu sehr überbewerten solltest. Und falls ja, doch, dann gib mir den richtigen Kontext. Ich glaube, das ist eigentlich das Thema.
Ja.
Hast du eine Conversion Rate von Leuten, die von Meta kommen, die von Google kommen, Bestandskunden, Sale, welche Saisonalität, Wetter gut, Wetter schlecht, ne?
Ja.
Sind lauter Themen, die haben Einfluss auf eine Conversion Rate. Und ohne die kann man sie eigentlich nicht betrachten oder auch irgendwo Planbarkeit reinbekommen in die einzelnen Marketing-Channels. Ja, weil eine absolute Conversion Rate, das ist ja die komplette Conversion Rate, ne, kannst du vielleicht gleich nochmal besser erzählen, ist jetzt schon sehr ausführlich, ein bisschen komplexer erklärt, warum die unaussagekräftig ist. Wie würdest du denn sagen, bei euch im Testing, ihr geht ja wirklich mit teilweise den größten Shops, die man so eigentlich im Dachraum ja, wo wir so alle eigentlich shoppen, ja viel ins Testing rein. Was sind denn da so die Themen, wo du sagst, ey, da mathematisch, statistisch gesehen, macht es wirklich Sinn, eine Conversion Rate anzuschauen oder sogar über Testing zu sprechen überhaupt?
Ab welcher Größe meinst du?
Na, oder grundsätzlich in welchem Umfang oder mit welchem Kontext?
Also es ist halt immer die Frage, also als E-Commerce-Unternehmen stellst du ja immer die Frage, in was investiere ich meinen nächsten Euro, den ich habe? So, meistens am Anfang ist dein Geld am besten aufgehoben in Marketing. So, da geht es erstmal darum, in welchem Marketingkanal kannst du am Anfang hast du ein paar wenige Eier, die du zu vergeben hast als Budget. Da musst du irgendwie so viel Hühner wie möglich draus machen. Also drücke ich es ganz gern aus. Und da muss ich halt drauf festlegen, okay, mach ich die Eier jetzt in die Box oder in die andere Box? Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher? Und dann irgendwann kommst du halt, wenn ich jetzt mal in so Nummern sagen muss, 5, 6 Millionen Jahresumsatz, wo es anfängt, Sinn zu machen. Also, wo man sich den Shop mal anschauen kann. Weil man dumm gesagt, wenn du es schaffst, mit einem Shop 4, 5, 6 Millionen Umsatz zu machen, nur durch das, dass du gutes Marketing machst, ist geil. So, dann ist deine Conversion ja meistens auch nicht vom Shop erstmal abhängig, sondern von allem, wo du davor machst. Und wo wir dann anfangen, uns Gedanken drüber zu machen, ist halt, wenn du wirklich mal 5, 6 Millionen Umsatz machst, dann machen auf einmal 1 oder 2% mehr Sales, also relativ gesehen, richtig, richtig Kohle aus. Und das ist halt so, ich sage immer so, überleg dir, wie viel ein relativer Ablauf von einer CR, also die Hauptwerte, die wir uns anschauen, ist ja der Umsatz pro Nutzer, also das Multiplikat aus durchschnittlicher Warenkorbwert und also Conversion Rate Anzahl an Leuten pro 100, die kaufen. Wenn du 1,5% Ablauf machst, wie viel macht es ja auf Sage gesehen mehr Umsatz? Und wenn du da auf einmal Betrag siehst, wo du denkst, ja, das macht da Sinn, rein zu investieren. Und ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Euro Budget. Also muss man sagen, Minimum mal, weil du entwickelst ja an dem Shop was. Dann macht es Sinn, sich auseinanderzusetzen, okay, unser Shop jetzt ist gerade die Conversion Rate. Keine Ahnung, also meistens dann so, die Leute kommen zu uns, wir haben eine 2,5%ige Conversion Rate, ist das gut? Dann gehst du erstmal hin und fragst erstmal, welche Kanäle bespielt ihr gerade? Habt ihr gerade, also ganz oft ist es so, dass die Leute sagen, unsere Conversion Rate ist in den letzten 12 Monaten von irgendwie 5% auf 2% gedroppt. Dann stellst du die Frage, habt ihr euren Adspend erhöht? Dann haben wir meistens so, ja, wir haben auch neue Traffic-Kanäle angeschlossen, wir haben TikTok probiert anzuschießen. Und dann fragst du mal, ja, hat sich euer Verhältnis von Leuten, die Kaufintent haben, zum Beispiel, also Pull-Traffic zu Push-Traffic verändert? Ja, hat sich verändert. Dann kommst du so drauf, ah, deswegen ist meine Conversion nach unten gegangen. Und dann musst du halt in die Richtung gehen, okay, was kannst du machen? Und für die, am Anfang macht es ja auch etwas Sinn, für alle Nutzer deinen Shop zu optimieren. Weil jeder Nutzer, der bei dir auf den Shop kommt, jedes Produkt löst ja irgendeinen Pain. Also als Händler ist man dafür zuständig, dass man einfach das Einkaufen online leichter macht als offline, weil man mehr Informationen hat und man kann die Kaufentscheidung leichter beeinflussen. Das heißt, du gehst dann hin und überlegst ja erstmal, okay, können wir jetzt entweder zum Beispiel teures Produkt verkaufen, dass wir mehr Umsatz machen, oder können wir einfach mehr Leute dazu bringen, ein Produkt zu kaufen. Also heißt, also das eine das geht auf ein AOV, das andere auf die CR. Dann überlegst du halt, okay, wo im Kaufprozess kannst du jetzt wirklich mal andocken und das machen. Und da ist es dann meistens so, dass wenn du so die Conversion Rate optimierst und nur auf das gehst, ja, dann machst du einfach billigere Preise. Dann hast du eine höhere Conversion Rate, dann machst du Conversion Rate Optimierung, aber tut es dem Unternehmen zum Schluss gut? Nee, weil du unterm Strich pro Nutzer weniger Umsatz hast. Wenn du pro Nutzer weniger Umsatz hast und jetzt mal auf die ganze Margenkalkulation, was du aber hier viel machst, drauf gehst, heißt, du hast mehr Fixkosten auf die gleiche Anzahl an Nutzer und weniger Umsatz pro Nutzer, wenn du eine gute CR hast und dein AOV zum Beispiel drunter leidet. Und das glaube ich, wo viele nicht verstehen. Eigentlich ist das Ziel von Conversion Rate Optimierung oder grundsätzlich eigentlich Optimierung im E-Commerce-Bereich, dein Profit zu optimieren. Also ich muss auch sagen, ich verstehe es ganz oft nicht, ich finde Flink, Gorillas ultra geil, aber ich verstehe nicht, wie die Unit Economics von dem profitabel werden sollen, Stand jetzt. weißt du, was ich meine?
Ja, das ist toll.
Und das ist auch so klar, die optimieren gerade auf CR, auf User Acquisition. Aber die haben gerade die Nutzer, weil die verdammt billig ihre Sachen nach Hause geliefert bekommen. Aber die müssen jetzt auch irgendwann ein Geschäftsmodell draus machen. Und dann ist halt die Frage, okay, wie viele Leute sind bereit, halt irgendwie für eine Lieferung 5 bis 10 Euro auszugeben. Mhm. Und das ist halt so das Ding. Es geht immer darum, dass man langfristiges Wachstum finanzieren kann. Das kannst du, wenn du profitabel bist. Und deshalb hasse ich auch den Begriff Conversion Optimierung. Wenn du das wirklich wortwörtlich nimmst, dann tust du im Unternehmen nichts Gutes langfristig, sondern da machst Rabattcodes hier, Rabattcodes da, ja. Dann sagst du auf einmal im Warenkorb noch, wenn du jetzt in den nächsten 10 Minuten kaufst, kriegst du 10% Rabatt, dann kann dann jetzt eher höher sein, du hast halt wieder niedrigen AOV, hast weniger Marge im Normalfall und langfristig machst du deine Brand auch noch kaputt.
Ja. Die Traumkennzahl, die ich mir am liebsten immer angucke, ist den Deckungsbeitrag per User. Der Contribution Margin per User. Das ist eigentlich so der Favorite. Ne? Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die ja, wo wir jetzt sagen, okay, die Conversion Rate, die schauen wir uns nicht an. Was sollten sich denn eine Person, sag ich jetzt mal, bis zu den 5, 6 Millionen, wo du gesagt hast, dann wirklich anschauen, deiner Meinung
nach? Also ich finde dein Vorgehen ultra geil, weil du splittest ja, wir drehen jetzt mal das ganze Ding um. So, Unternehmensziel rein betriebswirtschaftlich gesehen ist Profit machen. Profit machen ist so underlying metric. Dann gehst du einfach aus, okay, welche Metrik gibt mir jetzt meinen Profit an? EBIT. Überlegst du mal, okay, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, wie kann ich ein EBIT hier runterrechnen? Hast du gerade eine geile Metrik genannt? Contribution Margin per User. Dann kannst du dann hast du verschiedene Äste und Branchen, die das Ganze beeinflussen. Das eine ist mal die Unit Economics. Wie viel Profit hast du überhaupt mit dem Produkt? So, wie hart spielt das bei einem Nutzer überhaupt rein? Mhm. Heißt das ultra spannend? Und dann, der Shop ist ja nur ein Faktor davon. So hast du ja deine Traffic-Kanäle auch noch. Und so würde ich vorgehen. Ich würde dann halt schauen, okay, wenn ich jetzt in welchen von diesen grundlegenden Pfeilern, wenn ich gerade Geld rein investiere, wo kommt zum Schluss am meisten raus? Und meistens ist es halt so, wenn du jetzt eher noch kleiner bist, dann macht es wenig Sinn, wir sprechen ja so oft auch drüber, macht es wenig Sinn, jetzt halt 50, 60, 70k in die Hand zu nehmen, für Testing und das gut zu machen, weil auch da auch dumm gesagt, wenn du Testing scheiße machst, du baust ja einen Shop, baust ja irgendwelche Dinge ein, die technisch Katastrophe sind. Wenn du auf einem größeren Scale bist, musst du alles wieder umbauen, dann hast du deutlich mehr Kosten als davor. Rechnet sich jetzt halt da immer so. Also so würde ich vorgehen. Ich würde halt sagen, okay, wenn ich jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt nicht so große Budgets, weil bei uns immer mit relativ großen Kunden arbeiten. Aber wenn du halt sagst, ich will das 20k Budget für Unit Economics verbessern, für Ads optimieren, bessere Ads, für mehr Traffic einkaufen oder Shop, da musst du halt abwägen, wo kann es am meisten zurückkommen. Und das halt so, kannst du ja, das ist geil, du kannst eigentlich jeden Impact, wenn du wirklich von dem Kern ausgehst, profitabel sein zu wollen, zurückgehen und dann dir überlegen, okay, was hat gerade wirklich die höchste Priorität und den höchsten Impact, und so würde ich vorgehen. Und irgendwann ist dann halt mal so, wenn du Ads gerade gut bist und halt für einen neuen Kanal, du brauchst neuen Content, du brauchst neue Influencer, dann bist du auf einmal, okay, ich könnte jetzt einen neuen Kanal starten und brauche mal Minimum, dass der relevant wird, 100, 150k oder 200k Testing-Budget, das mal hochzuziehen, richtig geil.
Ja.
Oder mach jetzt wirklich mal die 100k in Shop-Optierung mal testen.
Voll. Also ich glaube, einfach runtergebrochen, ne? Was auch immer relativ spannend ist, man kann ja, super simpel, kleiner Beispiel-Case, Skimbro, die Werbeanzeige, ja, kennst du ja. Ne?
Letzte.
Da haben wir zum Beispiel im Werbekonto 1,20 Euro Klickpreise. Ja? Wenn aber jemand klickt, ja, dann konvertiert der. 5-6% Conversion Rate haben wir, weil wir so viel Einwandbehandlung im Creative haben. Ja? Es gibt genauso aber Cases, die haben nur eine 2% Conversion Rate, wir haben aber irgendwie vorne 50 Cent Klickpreis. Ja? Zwar doppelt so viel Traffic, unterm Strich niedrigere Conversion Rate. Was bleibt in beiden Fällen? Ähnlich Profit übrig.
Ja.
Ja? Ähnlich Gewinn. So. Und das ist ja eigentlich immer das Thema. Ja?
Ja.
Gehe ich jetzt rein und sage, oh, ich habe eine 2% Conversion Rate, optimiere ich jetzt vorne in den Creatives noch, ne, weil ich kaufe viel Traffic ein, wo vielleicht nicht alle konvertieren. Oder ne, habe ich den anderen Case, optimiere ich jetzt meinen Klickpreis sozusagen, whatever it might be. In beiden Situationen, ja, wenn Profit übrig bleibt auf Neukunden, ne, ist meistens top, ja, und bedeutet eigentlich nicht, du musst irgendwas optimieren, sondern es bedeutet, du musst einfach mehr von dem tun, was funktioniert.
Ja.
So, und das ist das, was ich ja auch immer stark finde, ist bei euch, jede Zahl hat einen super, super granularen und auch sehr, also weit entwickelten Kontext. Ja? Also es ist in jeglicher Hinsicht noch viel mehr Kontext als das, was wir in den Datenanalysen machen. Ja. Ne? Ja, weil ich gehe wirklich dann teilweise hin, ja, um jetzt, keine Ahnung, einen E-Mail-Newsletter-Discount 10% oder gibst du kostenlosen Versand oder irgendein anderes Incentive für den E-Mail-Opt-in. Was wollen wir? Ultimativ mehr Gewinn. Ja, ich gucke mir dann einfach über die Kalenderwoche den wirklich Contribution Margin per User, so den Gewinn, genau, und versuche nichts zu ändern. Ihr modelliert es statistisch hoch, finde ich ja mega krass immer. Das merkt man nochmal genau diese Grenzen, so ab 10, 15 Millionen. Ihr habt ja auch Cases mit 100 Millionen Umsatz. Da herrscht dann nochmal anderes Wind und Wetter. Aber das finde ich so super interessant, dass man die Dinge, die die Großen machen, auch in einem kleinen Scale eigentlich für sich selbst anwenden kann.
Und ich glaube, das Wichtige ist, du hast gerade geilen Punkt genannt, Kontext. Data without context is just bullshit.
Mhm.
Also, weißt du, ich meine, so, wenn du kein kannst du einfach irgendwelche wilden Zahlen anschauen und verstehst nichts. Du hast gerade geil gesagt, auch mit dem Beispiel nochmal zu Facebook, so, es ist halt viel billiger, deinen Traffic besser zu qualifizieren und Einwandbehandlung in Creatives zu machen oder zu verstehen, warum klicken die Nutzer jetzt nicht oder was für Punkte können die Nutzer gerade abfacken. Es wäre viel leichter in den Ads, da wirklich dann die Punkte reinzupacken, als im Shop das zum Testen, weil im Shop musst du es entwickeln. Du hast Entwicklungskosten, beziehungsweise musst du erstmal designen. Da musst du entwickeln lassen, da musst du es QA'en, weil dumm gesagt, du stellst einen Test, der ist verbuggt, wieder teuer, ist fucking aufwendig, da musst du das Ganze statistisch auswerten. Kacke, und das heißt geil, also du kannst halt dieses Testing-Mindset von Anfang an klein anfangen und so immer weiter ausbauen. Das ist ja.
Aber man testet halt da, dort, wo man im Prinzip auch den Leverage hat.
Ja.
Also jetzt so bis 250.000 Euro Monatsumsätze würde ich fast sagen, im Shop groß testen.
Macht da nichts.
Gar nichts. Und ist eher vorne Angebotsgestaltung, Kundenverständnis, Kommunikation, ja, Copywriting, so die Themen. Preframe in Einwandbehandlung im Creative.
Ja.
Bin ich auch voll auf deiner Seite. Und dann, wenn das Transaktionsvolumen da ist, dass man wirklich signifikant sieht, okay, klappt nicht, dann kann man sich eigentlich an dich wenden.
Ja, aber ich, safe, ich glaube, das, wo du gerade gesagt hast, wir haben so viele Shops schon mal angefangen zu optimieren, die teilweise 600, 700, 800k Monatsumsatz gemacht haben. Und du schaust dir einen Shop an und du musst wirklich sozusagen mit den Augen zwinkern, weil du denkst, ist das gerade real? Das Retail hat Extrembeispiele gehabt. Das waren Shops, die haben ausgeschaut wie von 2005. Machen aber teilweise 1 Million Umsatz im Monat. Du denkst dir so, es geht gar nicht, das ist so. Aber dann hast du ja gerafft, okay, die haben so eine starke Brand und die haben so stark verstanden, was die Zielgruppe mag und was sie will. Solange die physikalisch kaufen können, kaufen die auch.
Die schleppen auch ganz oft, also Cases, die bei uns reinkommen, die so Millionen Umsätze machen, gar nicht wissen warum. Die schleppen damals von vor 8, 9, 10, 15 Jahren viel organischen Traffic mit, den du jetzt heute gar nicht mehr bekommen würdest. Also ganz oft sehen wir es ja auch, viele investieren total viel früh unter den ersten 100.000 Monatsumsätzen in SEO oder tatsächlich Themen, die Marke einzahlen, Organic, Social. Ja, TikTok könnte man jetzt noch ein bisschen sich unterhalten, weil da geht schon mal manchmal ein bisschen was, gibt es ein paar Cases, aber die schleppen das dann so mit und dann kommen sie zu jemandem wie dir und auf einmal verstehen sie, ach so funktioniert E-Commerce, also heute. Und plötzlich verdient man mit, wenn das Signalvolumen da ist, tatsächlich demselben Traffic nochmal 20% mehr, wenn man es ein bisschen konsequent durchzieht, da macht es dann auch Sinn.
Also kann ich auch ein gutes Beispiel geben, also 20% mehr Umsatz durch Testing ist realistisch nach so 100 AB-Tests.
No. Habt ihr bei Snox, wie viele Tests seid ihr da schon durch jetzt?
Ich habe gerade eine Slide von vor so ein paar, ich glaube, 6 Wochen im Kopf, 153, 154 Tests.
Mega, super spannend. Ja, und da sieht man das dann auch. Ne? Also da ist viel passiert. Aber auch hier kannst du den Disclaimer vielleicht nochmal bringen. Kein AB-Test, der in einem Online-Shop
funktioniert. Bitte nicht copy-pasten. Also das muss ich auch so sagen.
Ja.
Bei Snox, es führt uns irgendwie gleich, wir dürfen ja relativ viel drüber posten. Ich meine, allein bei Snox, die Dinger, die wir testen, ja 50-50. Also wir haben ungefähr gerade ein bisschen, wir waren bei 15% Moonrate gerade, ist ein bisschen runtergegangen, weil wir ein bisschen die Testanzahl erhöht haben auf 42-43%. Also auch nicht mal jeder zweite Test ist erfolgreich. Alles, was wir bei Snox auch testen. Als Agentur müssen wir auch ein bisschen, muss man auch sagen, so du probierst ja Dinger, die bei anderen funktioniert haben, bei anderen auch wieder umzusetzen.
Ja.
Wir haben Beispiele, dass bei anderen gut funktioniert. Wir haben genauso Beispiele, dass halt genau das Gegenteil und richtig schlecht ist.
Ja.
Und deshalb immer die Änderungen testen. So klar, es gibt Best Practices, wie ein Shop ausschaut. Also, dass wir einen Warenkorb jetzt halt nicht irgendwo ein Futter machen, ist, glaube ich, logischer Menschenverstand. Das kann man schon copy-pasten, so die grundlegenden.
Wir haben unsere immer im Futter bei unseren Brands.
Echt?
Sollten wir es mal ändern, oder?
Habt ihr die auch so, dass man aufklappen muss?
Also generell, Shops bei uns kann man nur im Querformat benutzen. Also im Boomer-Format.
Aber nee, also das ist halt auf jeden Fall so die ganzen Best Practices, also ich hasse es mal Best Practices, das macht ja glaube ich vom logischen Menschenverstand teilweise so bestimmte Sachen zu machen.
Mhm.
So macht es aber dann, wenn es wirklich an die crazy Dinger geht, wo er denkt, boah, die haben das getestet, bei denen funktioniert. Ganz, ganz oft funktioniert es bei anderen Shops nicht, weil halt die Zielgruppen unterschiedlich sind. Okay. Auch mein Beispiel, das ist eine miese Frage. Würdest du die Versandzeiten auf einer PDP kommunizieren? Also für alle PDP ist Produkte Teilzeit, also auf einer Produktseite zum Beispiel, wo ein Schuh drauf ist.
Also Lieferversprechen auf Lager in 1 bis 2, 3 bis 5 Tagen bei dir. Ja, würde ich immer machen, ja, eigentlich.
Ganz interessante Tests dazu gefahren. Das macht Sinn, wenn du nicht auf Marktplätzen verkaufst.
Ja, weil Marktplätze immer schneller sind normalerweise
als du. Und jetzt kommt aber das andere Ding. Mhm. Im Checkout ist es wieder relevant. Beim gleichen Shop.
Ja, kann ich auch
verstehen. Weil das so verschiedene States sind, so in dem einen State. Beispiel, du magst jemanden zum Geburtstag was schenken.
Mhm.
Du bist schwer dran, ich glaube, wir alle kennen's.
Mhm.
Dann bestellst du da, wo es am schnellsten kommt. Auch wenn das gleiche Produkt irgendwo billiger ist, vielleicht ist auch dein Shop. Jetzt bei Amazon bestellt, weil du Prime Delivery hast, ist morgen da.
Ja.
Anderer Punkt dann aber auch, Produkt ist billiger, du vergleichst vielleicht gerade so mit Amazon, bist im Checkout und bist einfach gleich, okay, kaufe ich das jetzt. Oder wenn dein eigenes Produkt zum Beispiel Amazon ist oder auf dem Shop, okay, bei Amazon kostet es 4 Euro mehr, ist in 1 bis 2 Tagen da, im Shop kostet es irgendwie 4 Euro weniger. Ach, ich bin schon im Checkout, ich schaue mal Versandzeiten nach 2 bis 4 Tagen. Ganz ehrlich, das ist kein ASAP Product, ich kaufe es im Shop, und dann ist da wieder drin und das muss man auch verstehen. So ganz oft, die ganzen Features, die wir testen, die auf die CE einzahlen, kontextabhängig.
Ist auch Teil am Ende des Tages der Angebotsgestaltung.
Ja.
Also das ist ja auch der Punkt, ne? Conversion Rate Optimierung, ob jetzt das Lieferversprechen im Prinzip so und hier und da, das beginnt in einem geilen Angebot. Und viele verstehen ja falsch, dass Angebot am Ende des Tages immer ein Streichpreis oder ein Discount ist. Angebot ist auch, wie bringst du mit deinem Service den Menschen schneller an seinen Wunschzustand. Und wenn man sich wirklich mal Angebotsgestaltung in einer mathematischen Formel anguckt, ist es in etwa so ein Bruch mit, was für einen Traumzustand habe ich, wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich eintritt, geteilt durch, was habe ich für einen zeitlichen Versatz, bis das kommt. Ja, da fällt auch die Lieferzeit mit rein und irgendwo das, was ich dafür aufopfern muss. So, ja. Und solange der obere Teil der Gleichung größer ist als der untere, sind wir im Prinzip vom wahrgenommenen Wert des Angebotes immer weiter, ja, als tatsächlich, wenn es nicht so wäre.
Kennst du BJ Fogg?
Nee.
Den musst du mal anschauen. Ja. Der hat er ist wie so eine Gleichung, wie so eine exponentiell abfallende Kurve. Action, also gibt es sogar wissenschaftlich belegt, Action, also dass so auch eine Linie, wenn Motivation hoch ist, dann kann Shop scheiße, also wie gesagt, dann kann Shop scheiße sein, dann führst du die Aktion Kauf durch, wenn ich gerade Angebotsgestaltung gesagt hast.
Genau. Ist der Key.
Da können wir mal eine Folge drüber machen, das
glaube
ich, kann man für sich einsteigen.
Ich war auch letzte Woche Freitag hier mit Max Rast, ich essen und der war ja auch Y-Food. Team aus, weiß nicht, 30, 40 Leuten, Marketingabteilung aufgebaut, auch gemeint, eigentlich 3 Jahre lang nur Angebotsgestaltung gemacht. Und er ist einfach eines der wichtigsten Kompetenzen in meinen Augen, das zu meistern. Und bildet ja auch die Grundlage für geile Hypothesen im Testing.
Ach, ich glaube, ey, so Retalk ist der geilste Abschluss, den wir gerade machen können. Ja. Conversion Rate Optimierung ist, verstehen, wie du jemanden schneller von A nach B bringst mit AB-Testing. Ali, um das geht's. Du musst deinen Kunden verstehen und wirklich verstehen, was. Du hast ja rein emotional so 3 Kernsets. Du magst Akzeptanz haben in der Gesellschaft. Du magst im besten Fall keine Angst haben. Du magst. Du magst keine Angst haben. Also, du magst nichts verlieren.
Ja.
Und du magst keinen Ausblick auf die Zukunft haben. Das sind eigentlich so die 3 grundlegenden Motivationen. Und jedes Produkt in irgendeiner Art und Weise
zahlt darauf ein.
Und du musst nur verstehen. Du musst nur verstehen, wie die Leute damit huckst.
Und ich würde sagen, was da genau drin steckt, das machen wir dann in der nächsten Folge hier auf der E-Commerce Bank. War mega geil, Samu. Hat mich voll gefreut. Ihr könnt wirklich mal ehrliches Feedback, wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet gerne mehr solche Insights hören oder auch mal neben den ganzen fachlichen Themen ein bisschen mehr erfahren über das, was hinter den Kulissen passiert oder vielleicht Gründerpersönlichkeiten, die ihr in der Folge haben wollt, die auch mal hier mit am Start sind, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten gebt gerne unser Feedback oder schickt das jemanden, wo du sagst, hey, für den könnte die Folge auch spannend sein. Und dann, wie sagt man so schön auf YouTube, Daumen hoch, abonnieren, Glocke an. Oder?
Exakt. Und schaut bei der nächsten Episode auch wieder rein. Feedback, wichtigste. Also ist uns richtig wichtig.
Dem Samu müsst ihr noch auf LinkedIn folgen.
True.
Tschüss.
Ciao.